Es ist Frühling 2001. Sieben verhaltensauffällige und damals als schwer erziehbar geltende Jugendliche aus ganz Österreich sollen im Rahmen eines Sozialprojekts einen 10-wöchigen Gewaltmarsch durch die Wüste der Halbinsel Sinai absolvieren. Dabei sollen die Teenager Durchhaltevermögen, Gruppenfähigkeit und Lösungsstrategien bei Konflikten erlernen. Doch am 1. April, 6 Wochen nach Projektstart, eskaliert die Tour. Die Teenager versuchen, mit Hilfe von Steinbrocken ihre Begleiter auszuschalten. Sie hören den Podcast Blaulichtgeschichten Oberösterreich. Mein Name ist Gerhild Niederbauer, ich bin Redakteurin der Oberösterreichischen Nachrichten und Host dieses Podcasts. In diesem spreche ich mit meinen Studiogästen über Heldentaten, aber auch über ungelöste oder in Vergessenheit geratene Kriminalfälle. Und in dieser Folge spreche ich mit meinen beiden Studiogästen über so einen alten Fall. Ein ursprünglich vom Land Oberösterreich finanziertes Sozialprojekt in der Wüste Sinai, das vor genau 25 Jahren mit Anklagen der jungen Teilnehmer wegen versuchten Mordes und Raubes geendet hat. Ja, und dazu begrüße ich zum einen Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. Vielen Dank für Ihr Kommen.
Danke für die Einladung.
Und zum anderen freut es mich, dass Walter Eichinger zu uns ins Studio gekommen ist. Walter Eichinger ist Vizepräsident des Landesgerichtes Linz, wo er auch die Medienstelle leitet. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Breiteneder, die sieben Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren sind ja gemeinsam mit ihren Betreuern am 19. Februar 2001 zu dem erlebnispädagogischen Projekt nach Ägypten aufgebrochen. Und das Projekt ist unter dem Titel Nomaden auf Zeit 2001 gelaufen. Worum hat es sich denn bei diesem Projekt genau gehandelt?
Für dieses Sozialprojekt wurden insgesamt 7 Jugendliche ausgewählt, 3 Mädchen und 4 Burschen, wobei 6 Jugendliche quer durch Österreich angesiedelt wurden und relativ zeitnahe zu Beginn des Projekts ist dann noch ein Mädchen hinzugekommen, das zunächst in Linz in Untersuchungshaft gesessen ist und dann eben sehr kurzfristig mit der Auflage an diesem Projekt teilzunehmen eingestiegen ist. Dieses Mädchen hatte kaum Vorbereitungszeit für dieses Projekt. Sie war auch bei einem Kennenlernwochenende, das die Jugendlichen zuvor schon im Ennstal absolviert hatten, nicht dabei und hat das auch in der Folge dann zu Problemen geführt, was die Homogenität der Gruppe betroffen hat. Ausgesucht wurden die Jugendlichen teilweise über die zuständigen Jugendwohlfahrtsträger, aber auch über die medizinische Leitung des Projekts. Das Projekt war vom Land finanziert und bescheidmäßig genehmigt und ist von einem Linzer Jugendzentrum organisiert worden.
Was war denn das Ziel, das primäre Ziel dieses Projekts? Es ist ja doch was Aufwendiges und ein sehr großes Projekt. Die ganzen Jugendlichen sind nach Ägypten gereist. Das macht man ja nicht schnell einmal. Also was war das Ziel dieses Projekts?
Das Projekt war auf gewisse Zeit angelegt, nämlich auf 10 Wochen. Und in dieser Zeit sollten die Jugendlichen gewisse Kompetenzen erlernen, die ihnen bisher in ihrem Leben gefehlt haben. Wir hatten hier Jugendliche, die aus schwierigen persönlichen Verhältnissen stammten und die in ihrer bisherigen Entwicklung durchaus Defizite aufgewiesen hatten. Dieses Projekt sollte ihre Entwicklung stärken, sollte ein Miteinander lehren, sollte sie mit der Konfliktbewältigung weiterbringen und sollte insgesamt einen Fortschritt in ihrer Entwicklung und in ihrem weiteren Leben bringen.
Und wir haben eben schon gesagt, 10 Wochen, für 10 Wochen war dieses Projekt angesiedelt. Was war denn da genau der Plan? Wie sollte denn das Ganze ablaufen? Was sollen die Jugendlichen machen?
Das Projekt war in 4 Phasen eingeteilt, die jeweils noch Wochen bestimmt waren. In den ersten beiden Wochen, in dieser Phase 1, ging es darum, die Jugendlichen auf das Outdoor-Leben vorzubereiten. Da war noch sehr viel Struktur der Betreuer dabei und die Jugendlichen haben alles unter Anleitung gemacht. Also es wurde ihnen ganz genau gesagt oder es wurde miteinander gewirtschaftet. Sie hatten da hier keine eigene Verantwortung. Die hat dann erst in der Phase 2 begonnen, wo man von den Jugendlichen erwartet hatte, dass sie sich gewisse Dinge selbst einteilen, dass sie Arbeiten selbst erledigen und vor allem, dass sie die Essensrationen, die sie für ihre Gruppe, für die Jugendlichengruppe gebraucht haben, selbst verwalten, die Mahlzeiten selbst zubereiten und auch ihr Nachtlager zum Beispiel selbst herrichten, aufstellen. Und da hat es schon dann die Probleme gegeben, weil die Jugendlichen damit sehr überfordert waren. In der dritten Phase sollte dieses selbstständige Wirken sogar großteils ohne Anleitung funktionieren. Und in der letzten, in der vierten Phase wäre ein Übergang vom Wüstenleben wieder in das normale Leben der Jugendlichen erwünscht gewesen. Und zwar nach dem Sprichwort, das offensichtlich in Ägypten bekannt war, dass jemand, der in die Wüste geht, als ein ganz anderer Mensch wieder retour kommt.
Jetzt haben wir es, Sie haben es schon angesprochen, eben Sie, die Jugendlichen sind sprichwörtlich, wortwörtlich in die Wüste geschickt worden. In der Wüste ist es heiß, es gibt keine Infrastruktur. Wie kann man sich denn dann den geplanten Tagesablauf vorstellen? Wie viele Kilometer hätten die oder haben die pro Tag zurückzulegen gehabt? Wo haben sie geschlafen? Wo sind sie von einem Ziel weggegangen? War das Ziel, dass sie nach 10 Wochen woanders ankommen? Was war denn da geplant?
Die Strecke war von vornherein festgelegt. Es waren auch die jeweiligen Essensrationen festgelegt. Man hat da in der Projektplanung zunächst schon ausgerechnet, wie viel Nahrung für wie viele Tage notwendig ist. Und dementsprechend haben auch dann diese Einkäufe stattgefunden. Die Jugendlichen wurden begleitet von 3 österreichischen Betreuern und von 6 bis 7 Beduinen vor Ort. Man hat da Kamele zur Verfügung gehabt, die im Wesentlichen die Lasten getragen haben und nur ganz, ganz selten durften die Jugendlichen auch auf einem Kamel reiten. Der Hauptbestandteil der Fortbewegung war der Ort, dass die Jugendlichen zu Fuß gegangen sind und ein Kamel geführt haben. Die Kamele waren für den Lastentransport. Es hat fixe Einteilungen gegeben. Es hat jeweils Vormittag und Nachmittag eine Strecke gegeben, die zu Fuß zu bewältigen war.
Wie lang war denn diese Strecke? Wie viele Kilometer?
Das waren dann durchaus immer ein paar Stunden, die gegangen werden mussten. Und Vormittag gab es dann auch Unterrichtseinheiten für die Jugendlichen, die noch schulpflichtig waren. Die nicht mehr Schulpflichtigen hatten Haushaltsaufgaben zu bewältigen, also Essensvorbereitung auch, die Zelte aufzubauen oder abzubauen. Und das war natürlich alles sehr konfliktbehaftet. Das hat schon damit begonnen, dass die Jugendlichen mit ganz falschen Vorstellungen an diese Sache herangegangen sind. Zunächst einmal die Linzerin, die ja dieses ganze Projekt nur auf sich genommen hat, um der Haft zu entgehen, um aus der Untersuchungshaft entlassen zu werden. Und auch die anderen Jugendlichen haben dann später geschildert, dass sie sich dieses Abenteuerurlaub vorgestellt haben. Da fährt man ein bisschen in die Wüste und reitet ein bisschen auf Kamelen und zum Schluss gibt's dann noch einen Badeaufenthalt. Und das wurde alles ein bisschen so als lockerer Aufenthalt gesehen und mit den tatsächlichen Strapazen haben die, glaube ich, nicht viel anfangen können. Das hat sie da eiskalt erwischt. Großes Thema war, dass die Essensrationen zu wenig waren oder je nachdem von der Betrachtungsweise zu falsch eingeteilt, zu großzügig schon einmal verbraucht, sodass die Jugendlichen dann oft über Tage nur Suppenwürfel zum Auflösen in Wasser gehabt haben und gar keine feste Nahrung mehr. Okay. Sie haben malträtierte Füße gehabt und es haben sich natürlich dann auch Konflikte in der Gruppe entwickelt. Es gab gewisse Defizite zwischen Burschen und Mädchen, die nicht aufgearbeitet wurden. Und es kam sehr rasch, nämlich schon dann im Bereich der ersten beiden Wochen zu einem Sitzstreik, wo die Aggression in Wahrheit dann schon einen gewissen Durchbruch erfahren hat.
Aber das heißt, das waren einfach sehr widrigste Umstände. Man muss sich ja vorstellen, die Wüste, wie viel Grad hat es denn da gehabt? Das ist ja jetzt auch nicht so klimatisch wie bei uns, sondern das sind ja besondere Herausforderungen für die Teenager gewesen.
Die ganze Situation war sehr belastend, sowohl was das Körperliche betrifft, aufgrund der Temperaturen, aufgrund der Wegstrecke, aber natürlich auch das Psychische, weil es dann Konflikte gegeben hat, die nicht wirklich bearbeitet wurden. Mhm. Es gab Konflikte Burschen gegen Mädchen. Die Burschen haben versucht, die Mädchen zu dominieren. Die Mädchen haben sich relativ viel gefallen lassen, haben aber dann teilweise auch Tauschgeschäfte mit den jugendlichen Burschen gemacht, indem sie sich das Essen von den Mädchen geben haben lassen und dafür Zigaretten getauscht haben. Es ist das Linzer Mädchen zunächst auch schon einmal etwas abseits der Gruppe gewesen, ist heute, würde man sagen, gemobbt. Es hat einfach keine homogene Gruppe gegeben und auch dieser gewünschte Zusammenhalt, der ja auch Ziel des Projektes gewesen wäre, hat sich nicht eingestellt.
Man muss auch noch vorausschicken, es hat die Jugendlichen sind ja auch in irgendeiner Weise geködert worden, nämlich mit einer Art Belohnung nach diesem Projekt.
Den Jugendlichen wurde in Aussicht gestellt, dass es am Ende des Projektes eine Woche Badeurlaub gibt.
Mhm, genau, und dazu ist es aber dann nicht gekommen. Man muss noch vorausschicken, es war nicht das erste derartige Sozialprojekt, das da gegeben hat. Es in den Jahren davor hat schon bereits mehrere dieser Art gegeben. Sie haben auch schon vorher geschildert, nach welchen Kriterien die Teilnehmer, die Jungen ausgesucht worden sind. Ist es erst dann wirklich zu diesem Konflikt, zu diesem Eklat gekommen oder hat es dann vorher, Sie haben schon ein bisschen angedeutet, es hat zu diesem Sitzstreik gegeben. Was war denn da und wann ist dieser Sitzstreik von den Jugendlichen gemacht worden?
Der Sitzstreik war etwa noch 2 Wochen. Da waren die Jugendlichen mit den Betreuern in einer Oase und die Jugendlichen waren schon so weit, dass sie nicht mehr weitergehen wollten. Das war ihnen aber dann nicht vernünftig zu vermitteln, dass das nicht möglich ist. Und sie haben sich dann einfach geweigert, dass sie weitergehen. Und die Betreuer haben darauf reagiert, dass sie Essen und Getränke mitgenommen haben und die Jugendlichen mehr oder minder unversorgt zurückgelassen haben, was zur Folge hatte, dass der Sitzstreik binnen weniger Stunden dann beendet war. Aber diese doch schon sehr kritische Situation ist nicht ausreichend bearbeitet worden aus therapeutischer Sicht. Man hätte da vermutlich Gespräche führen müssen und der Experte, der sich dann später auch dieses Projekt im Verfahren näher angeschaut hat, hat gesagt, es wäre jetzt auch notwendig gewesen, anschließend eine Nachtwache zu installieren, um dieses Camp entsprechend unter Kontrolle zu halten.
Also das heißt, es waren widrigste Umstände, die Jugendlichen haben sich untereinander kaum gekannt, bis gar nicht gekannt, die sind zusammengewürfelt worden, zumal auch die Jugendlichen schwierige Voraussetzungen mitgebracht haben, verhaltensauffällig, hat man damals gesagt, waren die Jugendlichen. Also da hat es von dem her schon sehr widrigste Umstände gegeben, dann sind sie in der Wüste, sie haben wenig bis gar keine Lebensmittel mehr zur Verfügung gehabt und sollten noch Aufgaben meistern, die sie zuvor nicht gekannt haben. Kann ich mir das so vorstellen, dass die Jugendlichen von Tag zu Tag immer das Zelt abbauen haben müssen und weitergehen haben müssen oder haben die da so eine Art Basislager gehabt und mussten die jeden Tag gewisse Anzahl von Kilometer zurücklegen und kamen dann wieder zu diesem Zeltlager zurück?
Die Jugendlichen waren mobil, die Wegstrecke war vorgezeichnet, also man ist nicht am Ausgangspunkt wieder retour gekommen, sondern man hat halt ein fixes Ziel gehabt, das am Ende des Projekts zu erreichen gewesen wäre. Und die Jugendlichen haben hier ungewöhnliche Aufgaben gehabt, die sie auch, wenn man ehrlich ist, nicht interessiert haben.
Waren sie auch nicht gewohnt bis zu dem Zeitpunkt?
Waren sie nicht gewohnt. Und es ist dann natürlich die körperliche Belastung hinzugekommen. Es hat hygienische Missstände gegeben. Es waren die Füße malträtiert. Da war man auch auf diese Temperaturen und diese Umstände in der Wüste nicht vorbereitet. Man muss sich vorstellen, die Jugendlichen hatten zuvor mal so ein Wanderwochenende im Ennstal zur Vorbereitung und unmittelbar vor der Abreise noch ein weiteres Wochenende, wo es aber auch darum gegangen ist, dass sie die notwendigen Impfungen bekommen. Also da war relativ wenig Vorbereitung.
Und keineswegs mit einem Wüstenprojekt vergleichbar.
Keineswegs mit einem derartigen Outdoor-Projekt zu vergleichen und auch auf Seiten der Betreuer war es so, dass 2 der 3 Betreuer relativ kurzfristig erst eingesprungen sind und auch da vielleicht ein gewisses Manko in der Ausbildung vorhanden war. Warum wir das so genau wissen, was da in den Details passiert ist, ist, dass die Betreuer eine Art Tagebuch, ein Journal geführt haben, wo eigentlich jede Kleinigkeit vermerkt war und man damit auch sehr gut gesehen hat, wie sich die Konflikte entwickelt haben und wie seitens der Betreuer darauf reagiert wurde.
Mhm. Wie man dann auch später gemerkt hat, teilweise auch gar nicht reagiert worden ist oder unzureichend. Wir kommen aber jetzt, Sie haben es vorher erwähnt, nach 2 Wochen nach Projektstart hat es eben schon diesen ersten Einbruch gegeben bei den Jugendlichen mit diesem Sitzstreik in der Oase. Und 4 Wochen später, da war die Gruppe dann bereits 6 Wochen lang unterwegs, ist es dann zu dem wirklichen Eklat gekommen. Was ist denn da genau passiert?
Die Eskalation hat in Wahrheit schon am 31.03. begonnen, so um die Mittagszeit. Sind die ersten Gedanken aufgekommen zwischen den Jugendlichen, die irgendwie sich Gehirngespinste zusammengesponnen haben, wie man denn aus der Wüste flüchten konnte?
Da gab's, sie wollten einfach nicht mehr
dieses... Sie wollten einfach nicht, sie hatten sprichwörtlich die Nase voll und wollten weg aus dieser Situation und haben dann überlegt, wie sie einerseits ihre Betreuer, Bewacher womöglich auch, loswerden könnten und wie sie zu einem Flughafen kommen könnten. Und da war zunächst die Idee, dass man aus den Medikamenten, die mitgeführt wurden, einen Art Cocktail mischt, den man ins Wasser gibt, damit die dann einschlafen.
Das hat da reden wir von den Beduinen, die sie...
Die Beduinen, aber auch die österreichischen Betreuer.
Okay, sie wollten einfach quasi flüchten können, die
Jugendlichen. Sie wollten flüchten, aber sie wollten auch an die Dokumente. Also so weit hat die Planung schon gereicht, dass sie einen Reisepass brauchen für die Ausreise. Und sie wollten auch an das Bargeld. Sie haben sich da selbst zusammengesponnen, dass etwa 500.000 Schilling mit gewesen sein müsste als Reisekasse. Das haben sie sich so erwartet und auch an dieses Geld wollten
war
sie.
War das realistisch, dieser Betrag?
Ich glaube, das war nicht realistisch, aber das war eben diese Vorstellung, wo man sich das irgendwie gedacht hat, das müsste drinnen sein.
War das Ende dieses Plans irgendwie auch schon weiter gediegen? Wo wollten denn die Jugendlichen hin? Wenn Sie sagen, sie wollten zum Flughafen, wo wollten sie denn dann
die
hin?
Die Jugendlichen haben überlegt, sie würden da gern dann in die USA reisen. Also das war absolut nicht ausgegoren, dieser Plan von irgendwelchen Einreisebestimmungen
Sie
oder
haben
so,
nicht
war
mehr Visa man gehabt
weit
dafür.
Weg in der Überlegung. Also
okay, das war nicht zu Ende gedacht. Okay.
Das war einfach dieser Gedanke, einerseits, wie können wir die Betreuer ausschalten und wie kommt man dann an Geld, an ein Transportmittel, um eine Weiterreise zu bewerkstelligen. Und da war eben zunächst dieser Medikamentencocktail ein Thema, das haben sie zusammengerührt und dann relativ schnell gemerkt, das trinkt keiner, weil das stinkt erbärmlich.
Okay.
Und dann hat sich das, was zunächst einfach, glaube ich, durchaus als ein bisschen, ja, sich die Aggression von der Seele sprechen entwickelt hat, sehr konkrete Züge angenommen, dass es darum gegangen ist, die Beduinen mit Steinen anzugreifen. Es hat eine Einteilung gegeben, dass jeder Jugendliche sich einen Beduinen vornehmen muss, einen Stein auf dessen Kopf fallen und dann, wenn die Beduinen ausgeschaltet sind, sollten dann auch die österreichischen Betreuer attackiert werden.
Aber der Plan war, dass nachdem eben diese Geschichte mit dem Medikamentencocktail nicht funktioniert hat, dass man dann die Nachtzeit wählt, wo die Beduinen eben schlafen schon, also von sich aus nicht durch den Medikamentencocktail.
Die wollten das dann ausnutzen, wann die schlafen, dass man sich dann dort ins Lager begibt. Sie haben sich dann auch sogar noch ein zweites Abendessen gemacht, um alle Vorräte aufzubrauchen, die sie hatten, so praktisch als Deadline, es gibt kein Zurück, weil wir haben ja auch nicht mehr mal etwas zu essen. Jetzt haben sie ihre ganzen Rationen verbraucht und haben sich dann in der Nacht...
Entschuldigung, dass sie diese Rationen wirklich alle aufgegessen haben, das war wahrscheinlich auch so, um wirklich alle von der Gruppe davon zu überzeugen, da mitzumachen. Ja.
Es gab dann kein Zurück mehr, weil es gab auch keine Lebensmittel mehr.
Mhm, okay. Und dann sind sie in der Nacht in das Zelt der Beduinen gegangen, wo die geschlafen
dann
haben.
Dann sind sie in Summe 4-mal in das Lager der Beduinen gegangen. Also das waren so 3 verschiedene Lager in dieser Karawane. Einerseits haben die Jugendlichen ihr Lager gehabt, die österreichischen Betreuer und die Beduinen. Und es hat dann praktisch 4 Anläufe gebraucht, bis tatsächlich Steine geflogen sind.
Jetzt reden wir von Steinen. Es gibt kleine Steine, es gibt mittlere Steine, es gibt große Steine. Können Sie uns sagen, wie groß die Steine waren?
Ja, das waren schon so fußballgroße Steine im Bereich von wenigen Kilo Gewicht. Also das verursacht schon einen Schaden, wenn das jemand auf den Kopf bekommt.
Was ist dann genau passiert? Also Sie haben das vollzogen?
Sie haben zumindest bei 3 Beduinen das vollzogen, dass Steine auf die Köpfe der Beduinen geworfen wurden.
Also da kann man sich vorstellen, die Jugendlichen haben sich über die schlafenden Personen, die Männer, gestellt und haben dann tatsächlich
den Stein fallen lassen.
Fallen lassen oder richtig geschmissen?
Mit Schwung fallen gelassen.
Also das auf die Köpfe. Ja. Also Wahnsinn, das macht schon was aus. Ja. Mhm.
Sie haben sich sogar dann überlegt, dass sie die Leichen ausgetrocknet in das Flussbett zerren und dort verbrennen. Also sogar so weit war die Gedankenwelt, dass sie sich über die Entsorgung der Leichen Gedanken gemacht haben.
Also sie wollten tatsächlich alle ausschalten. Also ja. Das ist wirklich der Plan gewesen. Was waren denn dann es ist zum Glück, muss man natürlich sagen, ist niemand gestorben, aber es hat Verletzte gegeben. Wie viele Leute waren verletzt und was für Verletzungen haben die davon getragen?
Es hat 3 verletzte Beduinen gegeben, die Kopfverletzungen beziehungsweise, glaube einer sogar am Auge eine Verletzung erlitten hat. Und das ist dann auch ärztlich versorgt worden. Die sind dann am nächsten Tag zu einem Arzt gefahren.
Und jetzt ist ja anzunehmen, dass dieses Projekt sofort nach diesem Eklat abgebrochen worden ist und die Gruppe sofort heimgeschickt wird. Ja, aber dem war nicht so. Die Lage hatte sich dann quasi wieder stabilisiert und das Projekt ist weitergeführt worden, oder?
Das Projekt ist trotz dieser Gewalteskalation weitergeführt worden. Die Betreuer, die österreichischen, haben mit dem Jugendzentrum und mit dem Land Rücksprache gehalten und letztlich waren auch die Beduinen bereit, dass sie die Reise fortsetzen. Und die Jugendlichen haben sich auch dazu bereit erklärt und so ist das Projekt weitergegangen. Man muss sagen, die Beduinen hatten offensichtlich nicht wirklich Interesse, die Exekutive beizuziehen. Aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit haben sie sich da wenig Hilfe versprochen von den öffentlichen Stellen in Ägypten. Und auch seitens der Jugendlichen oder der Betreuer war es ein bisschen die Sorge, wie denn diese Tat in Ägypten rechtlich einzuordnen wäre und welche Konsequenzen da allenfalls in Ägypten drohen würden.
Okay, jetzt sprechen wir wirklich von vorsätzlichen Mord, muss man sagen, oder? Einen geplanten Mord oder Morden. Dennoch haben Sie auch schon vorher erwähnt, dass die ganzen Umstände für die Jugendlichen einfach unglaublich waren. Ja? Also haben Sie Verständnis aus heutiger Sicht für die Jugendlichen? Also jetzt, dass man jemanden umbringt, dafür kann man natürlich nicht Verständnis haben, aber gibt es sowas wie Verständnis für den Unmut, wenn man es jetzt sehr freundlich ausdrückt, der Jugendlichen?
Ich denke, man kann objektiv die Umstände nachvollziehen, dass die Jugendlichen da in eine sehr fordernde Situation gekommen sind. Für die Pläne und die Reaktion, glaube ich, kann man kein Verständnis
natürlich
entwickeln.
Natürlich nicht. Na klar, genau. Also nach 10 Wochen ist das Sozialprojekt dann wie geplant zu Ende gegangen. Der Vorfall hat aber dann für die Jugendlichen schon Konsequenzen gehabt, nämlich im Flughafen in Wien, dann in Schwechat. Am 24. April 2001 sind dann die Jugendlichen wie geplant in Wien angekommen. Was war denn dann?
In Wien wurde zumindest die oberösterreichische Jugendliche,
16-Jährige.
Die 16-Jährige, schon von der Polizei auf dem Rollfeld erwartet. Man muss einen Schritt zurückgehen und sagen, die Staatsanwaltschaft Linz ist schon wenige Tage davor vom Jugendzentrum über die Vorfälle in einem schriftlichen Bericht informiert worden. Und diese Jugendliche, die 16-Jährige, hatte ja ihr Verfahren noch offen und war ja nur unter dieser Auflage, dieses Projekt zu begleiten, aus der Untersuchung entlassen worden und die Konsequenz für ihr Verhalten war postwendend die neuerliche Festnahme, nämlich sofort bei Landung in Wien.
Darf ich kurz reingrätschen, warum ist denn die 16-jährige Linzerin bereits vor Antritt dieses Projekts in Untersuchungshaft gesessen?
Das Mädchen hatte damals schon den Tatvorwurf, dass sie gemeinsam mit anderen Jugendlichen, anderen weiblichen Jugendlichen, eine Betreuerin des Jugendzentrums attackiert haben soll, um an Geld zu kommen, aber auch einen Ausgang erpressen zu können.
In Linz war das damals.
In Linz, ja.
Und dann hat es eben diese Auflage gegeben, dass sie aus der Untersuchungshaft rauskommt, wenn sie eben an diesem Sozialprojekt teilnimmt. Und
das war so die Bedingung, ansonsten wäre vermutlich die Untersuchungshaft fortgesetzt worden.
Gut, Also Sie haben es gesagt, sie ist dann gleich am Flughafen festgenommen worden. Wie ist es dann mit den für die anderen Beteiligten weitergegangen?
Die anderen Beteiligten, ausgenommen der 13-Jährigen, die ja nicht strafmündig war, sind dann in den folgenden Tagen festgenommen worden, sind aber in den folgenden Wochen teilweise wieder aus der Untersuchungshaft entlassen worden.
Schlussendlich, wie viele sind dann quasi angeklagt worden?
Angeklagt worden sind letztlich 4 Jugendliche, 2 Mädchen, 2 Burschen. Die 5. Jugendliche war nicht strafmündig, der konnte man strafrechtlich keinen Vorwurf machen. Und 2 weitere Burschen wurden von der psychiatrischen Begutachtung her als verzögert reif attestiert. Das heißt, die waren in ihrer Entwicklung dermaßen verzögert, dass sie ähnlich einer strafunmündigen Person zu behandeln sind und nicht ausreichend entwickelt, um das Unrecht ihrer Taten einzusehen und dementsprechend zu handeln.
Gut, da kommen wir später dann noch darauf zurück, auf diese Verhandlung. Herr Eichinger, Sie dürfen jetzt auch mir gegenüber endlich zu Wort kommen. Es hat ja neben der menschlichen Komponente dann auch die rechtliche Thematik eben gegeben, die da ins Spiel gekommen ist. Die Frau Breiteneder hat es schon ein bisschen angeteasert. Warum diese rechtliche Thematik, die da ins Spiel gekommen ist?
Die Verteidiger haben gegen die Anklageschrift Einspruch erhoben, und zwar wurde vorgebracht, dass die Strafbarkeit der Tatort war ja auf der Halbinsel Sinai, dort in Bezug auf die Beduinen nicht strafbar sei, weil die Beduinen ihnen verziehen hätten, Schadenersatz geleistet wurde, es wurden 4.000 Schilling Schmerzengeld bezahlt für jeden der Beduinen und deshalb sei die Tat verziehen worden und deshalb nach dem Recht in Ägypten nicht strafbar. Das Oberlandesgericht hat dies genau geprüft und man ist zu dem Ergebnis gekommen, ja, es gibt grundsätzlich das Institut der Verzeihung nach dortigem Recht, nicht aber für gravierende Straftaten, wie es ein Mord oder wie im vorliegenden Fall ein versuchter Mord ist. Da ist die Strafbarkeit nicht aufgehoben. Deshalb konnte man die 4 Angeklagten in Österreich verfolgen.
Das ist dann wirklich ein halbes Jahr später in Linz eben dann passiert. Sie haben sich dann am Landesgericht Linz verantworten müssen. Haben denn die Beschuldigten, die 4 Beschuldigten ihre Taten, wie haben sie denn diese Taten erklärt, beziehungsweise haben sie sich in irgendeiner Weise dafür entschuldigt vor Gericht?
Die 4 Angeklagten haben sich des versuchten Mordes für nicht schuldig bekannt. Sie hatten dann ausreichend die Gelegenheit, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Sie sind auch gefragt worden nach ihrem Werdegang, wie sie aufgewachsen sind. Sie sind ja alle aus schwierigen Verhältnissen gekommen. Wenig Schulbildung, abgebrochene Lehren und dergleichen. Sie sind dann auch noch gefragt worden vom Gericht, wie ihnen das Projekt erklärt worden sei und was ihre Motivation gewesen sei. Da haben alle 4 mehr oder weniger gesagt, naja, wir haben sich das ein bisschen als Abenteuerurlaub in der Wüste vorgestellt. Wir reiten ein bisschen mit den Kamelen, das ist ein Abenteuerurlaub. Die haben das total unterschätzt, war natürlich kein Abenteuerurlaub, war auch nicht als solcher geplant. Zur Tat selber haben sie inhaltlich sich damit verantwortet, dass sie aufgrund der Strapazen, aufgrund des wenigen Essens am Tag des 31. März irgendwo auf die Idee gekommen sind, ja, wir müssen jetzt die Beduinen ausschalten, wir schalten danach auch die österreichischen Betreuer aus, wir klauen das Geld, wir klauen die Reisekasse, wir fahren dann nach Amerika. Das hat angefangen als ein bisschen eine Spinnerei und als Gedanken während des Mittagsessen. Man hat sich aber dann schon genauer überlegt, wie machen wir das? Es war dann die Idee, man macht aus den mitgeführten Medikamenten und Gegengiften für irgendwelche Skorpionbisse und dergleichen einen Medikamentengiftcocktail, den man den Beduinen und den Betreuern einflößt. Davon ist aber wieder abgegangen worden, weil man relativ schnell bemerkt hat, naja, das stinkt fürchterlich, das wird nicht funktionieren.
Das wird niemand konsumieren.
Nein, genau. Deshalb ist man dann im Laufe des Nachmittags, abends dann auf die Idee gekommen, naja, wir müssen sich was anderes einfallen lassen. Und dann wurde die Idee in der Gruppe geboren, man wird die Beduinen, wenn sie schlafen, ausschalten. Wir gehen zu den Beduinen und die schlafen, schnappen sie Steine. Es waren Steine 25 bis 30 Zentimeter pro Seite. Wir gehen da in das Zelt, jeder nimmt sich einen Stein, stellt sich am Kopf vor den Beduinen auf, nimmt dann den Stein mit beiden Händen und schmeißt ihn dann aus ca. 70 cm Höhe. Es sind dann auch gefragt worden, wie die Höhenverhältnisse waren in der Hauptverhandlung, haut diese Steine auf die Beduinen und danach, wenn die Beduinen ausgeschaltet sind, geht man zu den österreichischen Betreuern, macht dasselbe, erbeutet dort die Reisekasse mit dem Geld, mit den Pässen, die auch bei den österreichischen Betreuern waren, schnappt sich dann den Jeep des Beduinenführers, saust dann durch die Wüste zum Flughafen, ab ins Flugzeug und kommt in Amerika raus. Das war so das.
Das klingt nach richtigem Abenteuerurlaub.
Ja. Die Idee der Jungs und Mädels, ja.
Aber das heißt, war Ihnen bewusst, haben Sie das vor Gericht angegeben, dass Ihnen bewusst war, wenn Sie da diese schweren Steine auf die Köpfe der Beduinen und dann in der Folge auch auf die Köpfe der Betreuer schmeißen, dass die zu Tode kommen können? Haben Sie gesagt, dass Ihnen das bewusst war?
Inhaltlich haben Sie sich zum Mordvorwurf nicht schuldig bekannt. Faktisch haben Sie eben das Tatgeschehen so geschildert, wie ich es gerade gesagt habe, wobei die Mädchen die Tendenz gehabt haben, ihre Verantwortung ein bisschen zu verharmlosen. Sie haben gesagt, ja, der Bursche, der das Startzeichen gegeben hat, hat den Stein auf den Beduinen geschmissen. Eins der Mädchen hat dann gesagt, naja, vor lauter Schreck ist ihr der Stein mehr oder weniger aus der Hand gefallen, okay, und auf den Kopf des Beduinen. Also es waren da schon Tendenzen da, die eigene Tat abzuschwächen.
Aber Sie haben auch vor Gericht natürlich dann auch, sind natürlich zu dem Projekt generell befragt worden. Was haben Sie denn da ausgesagt, die Umstände?
Sie haben, und das im Gegensatz zu den Betreuern ein bisschen, haben die Beschuldigten gesagt, naja, das Projekt, wir haben das als ein bisschen Abenteuerurlaub gesehen. Es ist uns schon gesagt worden, es wird heiß werden, es ist uns schon das Projekt erklärt worden, aber sie haben sich schlicht und ergreifend ein bisschen mehr vorgestellt. Naja, wir reiten auf ein bisschen in der Wüste mit den Kamelen umher. Nicht so, wie es ja angekündigt worden, wie es ja tatsächlich war, dass sie mit den Kamelen, die Lasten getragen haben, eben durch die Wüste spazieren.
Die Jugendlichen haben ja dann auch vor Gericht ausgesagt, die Frau Breiteneder hat es vorher schon angesprochen, dass sie der Speiseplan oft tagelang nur aus Suppenwürfeln und Wasser bestanden haben soll und die sonst sehr kargen Rationen, da sprechen wir von 375 Gramm pro Tag, dass die sehr rasch aufgebraucht waren und einer der Halbwüchsigen hat sogar bis zu 9 Kilo Körpergewicht in dieser Zeit verloren. Also da kommt dann schon auch diese körperliche Strapaz sehr gut raus.
Ja, das war auch ein Kritikpunkt, der in der Verhandlung auch von den Verteidigern auch vorgebracht worden ist und auch vom gerichtlich bestellten Kinder- und Jugendpsychologischen Sachverständigen.
Das war der Max Friedrich, Koryphäe auf dem Gebiet. Was genau hat denn der zu dem Projekt gesagt vor Gericht?
Ja, grundsätzlich hat auch der Sachverständige gesagt, erlebnispädagogische Projekte ist wichtig, ist richtig. Was der Kritikpunkt war, war in der Vorbereitung. Zum einen ist kritisiert worden, dass die Jugendlichen zu wenig vorbereitet waren. Ja, es hat gegeben ein Kennenlernwochenende im Innstal. Da waren aber zwei der Teilnehmerinnen nicht dabei. Die eine war die Linzerin, die ja in Untersuchungshaft gesessen ist zu diesem Zeitpunkt wegen dieses Raubüberfalls auf die Erzieher. Und die andere war krank beim Wochenende im Innstal. Es hat dann ein zweites Wochenende in Kirchschlag gegeben, wo aber sehr kursorisch fast auf das Projekt vorbereitet worden ist. Und der zweite Kritikpunkt war, auch von Seiten der Betreuer ist immer wieder relativiert worden durch den Sachverständigen, aber auch durch die Verteidiger, dass die Betreuer, zwei der drei Betreuer vor Ort eingesprungen sind für andere und relativ kurzfristig zum Projekt dazugekommen sind. Man muss allerdings wissen, es hat zu diesem Zeitpunkt noch keine spezifische erlebnispädagogische Ausbildung gegeben. Das waren, die Teamleiterin war sehr erfahren, die war bereits an mehreren ähnlichen Projekten beteiligt, an einem Projekt, das war ein Schiffsprojekt in Schweden, an einem anderen Wüstenprojekt war sie beteiligt. Das heißt, die hat da schon die Erfahrung gehabt. Der zweite Betreuer war ein Sozialpädagoge, der gleichzeitig auch Bergführer war und sich im alpinen Bereich ausgehalten hat.
Das ist prädestiniert nicht unbedingt für einen Wüstentrip.
Nein, das ist natürlich ein bisschen das Gegenteil, das ist schon klar. Allerdings auch die Strapazen hat man am Mount Everest genauso wie in der Wüste, nur anders gelagert. Aber insofern ist das vielleicht auch ein bisschen vergleichbar jetzt vom Ausgangspunkt der Strapazen und was hält ein Mensch aus und dergleichen. Und die dritte, die dabei war, die war im Behindertenbereich tätig, war eine der drei Betreuerinnen. Ein Kritikpunkt war, Sie haben es angesprochen, die Essensrationen, es ist auch in der Hauptverhandlung hinterfragt worden, wie kam man auf diese 375 Gramm, die es letztendlich waren. Da hat man sich darauf gestützt, dass das Erfahrungswerte waren aus zurückliegenden Projekten. Es ist nicht genau berechnet worden, aber es waren Erfahrungswerte. Die Betreuer haben dann auch gesagt, naja, wir selber haben auch abgenommen und das ist ein Teil des Projekts, wenngleich sie auch immer wieder betont haben, na, wir wollen es nicht hungern lassen und die Betreuer haben auch immer wieder, muss man auch sagen, ausgeholfen, wenn es ganz eng geworden wäre.
Nur die waren ja auch verantwortlich für die Jugendlichen, bitte, das muss man ja nicht kleinreden. So.
ja. Auf der anderen Seite hat es dann Aussagen eines Mädchens zum Beispiel gegeben, naja, wir haben jetzt schon die Reiskörner aus dem Futter der Kamele gegessen, weil nichts mehr da war. Also okay. Das waren auch solche Dinge und es ist auch in der Hauptverhandlung ein Videobeitrag vorgeführt worden vom Projekt, wo man auch gesehen hat, anhand der Körperumstände, die Strapazen an den Füßen und dergleichen. Also das hat man schon gesehen.
Der Max Friedrich, der Jugendpsychiater, der als Gutachter geladen war, hat das auch zusammengefasst als quasi sagenhafte Pfuscherei vor Gericht. Die Vorbereitung hätte von vornherein auch sehr schwere Mängel aufgewiesen, auch der Ablauf. Jetzt dem gegenüber ist aber auch dann der medizinische Leiter der Linzer Einrichtung gestanden. Der hat sich dem Ganzen ziemlich widersprochen. Was hat denn der vor Gericht ausgesagt?
Ja, es war auch das war ein Kinder- und Jugendpsychiater. Auch der war vor Ort in diesem Heim, war ein Teil des Teams, das die Jugendlichen und jungen Personen zusammengestellt hat, gemeinsam mit Vertretern der Jugendämter, gemeinsam mit der Bereichsleitung im Heim, gemeinsam mit den Sozialbetreuern. Und der kam auf eine tatsächlich andere Einschätzung. Er hat sich auch die Personen angeschaut und ist zum Ergebnis gekommen, naja, die sind für dieses Projekt geeignet. Das war dessen Einschätzung. Er hat sich auch insbesondere die Frage angeschaut, naja, wie passen die Gruppen mäßig zusammen, wie ist die Herkunft, wie sind die emotional stabil und dergleichen. Er hat dann aber auch was sehr Erstaunliches gesagt. Er hat diese private Stellungnahme bezeichnet, die er auch dem Gericht vorgelegt hat, wo er zum Ergebnis gekommen ist, dass in der Zeit um das Tatgeschehen die Jugendlichen mit Sicherheit eine komplette Blockade ihrer Dispositions- und Diskretionsfähigkeit gehabt hätten. Das heißt, er sagt nichts anderes als zum Zeitpunkt der Tat seien sie nicht in der Lage gewesen, das Schuldhafte ihrer Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Er war in dieser privaten Stellungnahme auch der Meinung, die Darstellung der Jugendlichen sei überzogen, nämlich diese ganze Mordplanung sei überzogen gewesen. Es sei das eine überzogene Selbstbeschuldigung der Jugendlichen gewesen.
Also dass die Jugendlichen vor Gericht das deutlich ärger ausgeschmückt hätten, die Pläne, ja, als sie tatsächlich gewesen wären.
Zu ihrem eigenen Nachteil, das war diese Einschätzung. Da hat es ziemliche Debatten danach gegeben mit dem gerichtlich beeideten Sachverständigen.
Die ja konträr waren komplett.
Die konträr waren und die auch die Frage untersucht hatte, sind die Teilnehmer schuldfähig, sind die zurechnungsfähig gewesen? Weil eins ist natürlich klar, und das sagt aber auch der gerichtlich bestellte Sachverständige, das waren alles Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen, abgebrochenen Schulen, abgebrochenen Lehren oder gar keine Lehre, schwieriges Elternhaus. Teilweise waren die in verschiedenen Jugendbetreuungseinrichtungen aufhältig, sind auch dort ausgebüxt sozusagen. Das sagt alles auch der gerichtlich bestellte Sachverständige, dass das schwierige Jugendliche waren, die auch sicher jetzt in der Persönlichkeit, im Sozialverhalten Defizite gehabt haben in der Reifung, die aber nicht so weit waren, dass zu einer krankheitswertigen Persönlichkeitsstörung gereicht hätte. Und er sagt, ja, Schuldfähigkeit eingeschränkt, aber gegeben. Das war das klare Ergebnis, das der Sachverständige zu allen vier Angeklagten gesagt hat.
Aber ohne Defizite wären es ja gar keine Kandidaten für das Projekt gewesen.
Genau, natürlich, genau. Das ist halt die Frage, war das Projekt maßgeschneidert für diese Art von Jugendlichen, muss man so jetzt mal so fragen.
Was auch vielleicht ganz spannend ist, was der Gutachter erwähnt hat, und da waren sie sich durchaus einig, die Fachleute, dass eine zu lange Planungsphase auch nicht förderlich ist, weil da würden ihnen die Jugendlichen abspringen. Also die Motivation offensichtlich durchaus fragwürdig. Man will sie nicht zu lange vorbereiten.
Also quasi ins kalte Wasser stoßen, beziehungsweise dann einfach wirklich
so
die
eine
Wüste
kurze,
zu schicken.
Ja, eine kurze Vorbereitung und nicht eine sehr lange Planung, weil es offensichtlich dann doch Probleme gäbe, die ausreichend bei der Stange zu halten.
Okay. Wobei der Sachverständige, der in der Betreuungseinrichtung dabei war, der eben kritisiert worden ist, auch eines gesagt hat, dass die Kinder seines Dafürhaltens alle sehr motiviert waren, sich gefreut haben darauf, die Ernsthaftigkeit erkannt hätten, dieses Projekt als Chance gesehen hätten und sehr wohl gesehen hätten, ja, dass es Schwierigkeiten geben wird und Entbehrungen geben wird, was allerdings keiner der vier Angeklagten in der Hauptverhandlung so gesagt hat. Die haben das eher als in der Hauptverhandlung als Urlaub, Abenteuerurlaub betitelt.
Mit der Belohnung eben dann nur mit Urlaub am Meer. Also es hat, die Verhandlung hat 6 Tage lang gedauert. Ein Dreivierteljahr später nach den Übergriffen sind dann die Urteile gesprochen worden. Wie haben denn die ausgeschaut, Herr Eichinger?
Die vier Angeklagten wurden wegen des versuchten Mordes und des versuchten schweren Raubes schuldig gesprochen. Es hat teilbedingte Freiheitsstrafen gegeben zwischen 20 Monaten und 4,5 Jahren. Diese scheinbar breite Streuung ist darauf zurückzuführen, dass die Strafrahmen teilweise bis 10 Jahre waren, bei anderen wieder bis 15 Jahren und es wie bei jeder Verhandlung so auch bei dieser auf die Strafzumessungsgründe ankommt. Das heißt, man muss sie für jeden Einzelnen individuell anschauen. Was war mildernd? Was war erschwerend? Bis auf einen waren alle unbescholten, das heißt 3 waren unbescholten. Der Bursch, der die 4,5 Jahre bekommen hat, hat eine einschlägige Vorstrafe gehabt. Das war ein Taxiraub und er ist auch rasch rückfällig geworden nach dem Taxiraub, das natürlich als erschwerend ist. Und einen anderen Burschen, der verurteilt worden ist, war seine führende Rolle als erschwerend angelastet worden. Das bewirkt eben die verschiedenen Unterschiede in den Strafen. Begleitend dazu wurden auch die Bewährungshilfe angeordnet und es wurde auch allen die Weisung erteilt, sich in psychotherapeutische Behandlung zu geben. Das ist immer bei teilbedingten Strafen möglich und auch zweckmäßig, um das Ziel zu erreichen, die jungen Leute wieder auf die richtige Bahn zu bringen.
Jetzt muss man sagen, aus heutiger Sicht gesehen, gibt es ja jetzt nach wie vor also immer mehr Jugendliche, die in irgendeiner Weise auffällig sind. Es gibt Debatten, die Jugendlichen früher, also quasi die Strafmündigkeit herabzusetzen, um ihnen da quasi ihnen Herr zu werden, derartigen Jugendlichen. Aus heutiger Sicht gesehen, was sagen Sie, ist das so ein derartiges Sozialprojekt heute, 25 Jahre später, überhaupt noch denkbar in diesem Ausmaß?
Man muss dazu sagen, es gibt immer verschiedene Ansätze. Das ist immer in Wellenbewegungen. Einmal ist es sehr restriktiv. Es steht die Strafe im Vordergrund. In anderen Phasen steht wieder die Prävention im Vordergrund. Klar ist, dass im Jugendgerichtsgesetz ein Vorrang der Spezialprävention ist. Das heißt, dass die primäre Aufgabe der Gerichte ist, durch die Sanktionierung darauf zu schauen, wie bringe ich die jungen Menschen wieder in die Gesellschaft zurück, in ein strafbares Leben zurück. Aber es gibt verschiedene Ansätze. Manche meinen, man könnte das Problem durch eine Herabsetzung der Strafmündigkeit lösen. Das ist ein Ansatz. Andere sagen wieder, aus dem Jugendbereich vor allem auch kommend, es ist sinnvoll, kleinskalige Hafthäuser zu machen, kleine Gruppen zu machen mit viel Betreuung, unter Umständen auch in Kombination mit der Fußfessel. Da gibt es verschiedene Ansätze, die aber letztendlich nicht wir, sondern die Politik und der Gesetzgeber bewerten muss und danach die Gesetze ausrichten muss.
Ab wann ist man strafmündig?
Strafmündig ist man nach dem Gesetz mit 14 Jahren, da ist man Jugendlicher, da haftet man für strafbares Verhalten, wenngleich für Jugendliche, und das ist der Grundsatz, die Strafdrohung, die für einen Erwachsenen gilt, auf die Hälfte herabgesetzt wird.
Frau Breiteneder, aus heutiger Sicht, woran ist denn das Projekt, das grundsätzlich ja als Gutes gedacht gewesen wäre, um die Jugendlichen, die auffällig waren, um ihnen quasi sie für die Zukunft vorzubereiten, um da quasi einen Turnaround zu schaffen. Woran ist es denn aus heutiger Sicht gescheitert, dieses Projekt?
Der Gedanke dahinter war sicher ein sehr positiver und auch die Ausrichtung, was man damit bewirken wollte. Die Problematik lag wohl im Detail, sowohl was die Vorbereitung der Jugendlichen, aber vielleicht auch durchaus der Betreuer betroffen hat und dann die Durchführung betroffen hat, weil wohl eine mangelhafte Auseinandersetzung mit den Konflikten, die in der Gruppe entstanden sind, dazu geführt haben, dass man in eine Art Konflikt- und Gewaltspirale da gekommen ist.
Also das ist einfach während des Projekts nicht aufgearbeitet worden, diverse Konflikte unter den Jugendlichen. Da hat man nicht rasch genug und geeignet reagiert.
Da war der Konflikt zwischen den Burschen und den Mädchen, aber auch diese schwierige Situation mit dem Sitzstreik, das hätte wohl eine intensivere Bearbeitung bedurft. Andererseits kann man natürlich sagen, im Nachhinein spricht es sich immer leichter und ist man immer rasch mit guten Empfehlungen. Vor Ort hat sich die Lage womöglich ganz anders dargestellt. Es waren sicher die Betreuer mit besten Absichten unterwegs, aber vielleicht selbst durchaus von der Situation überrascht.
Ja, es wurde auch seitens der Sozialabteilung des Landes nach diesem Prozess und nach diesem Eklat in der Wüste reagiert. In der Folge wurden vorübergehend alle Projekte für Erlebnispädagogik für Jugendliche gestrichen. Die Jugendwohlfahrt hat dann schließlich in Zusammenarbeit mit verschiedensten Experten einen Katalog verbindlicher Regeln aufgestellt, unter denen solche künftigen Projekte für verhaltensauffällige Jugendliche stattfinden können. Also hat es dann schon verbesserte Auflagen für weitere Projekte gegeben. Das hat dann nicht nur die Auswahl der Jugendlichen betroffen, sondern auch die Auswahl der Betreuer. Ja, damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt, eines besonderen Podcasts, weil auch diese ganze Thematik sehr ungewöhnlich war, aus heutiger Sicht noch auch gesehen. Ich bedanke mich bei meinen beiden Studiogästen. Das ist die Ulrike Breiteneder und Walter Eichinger. Vielen Dank Ihnen beiden für Ihr Kommen und dass Sie mit mir ins Archiv zurückgeblickt haben.
Gerne.
Vielen Dank.
Und nun bleibt mir noch, mich von den Zuhörerinnen und Zuhörern zu verabschieden. Wir hören uns wieder bei der neuen Podcast-Folge von Blaulichtgeschichten Oberösterreich und die erscheint wie immer am ersten Samstag im Monat.